Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckhard Rölke, guten Abend. 1816, ein düsterer Sommer. Am Genfer See treffen sich britische Literaten, unter anderem Lord Byron oder auch Mary Shelley. Sie schreibt den Roman, der sie berühmt gemacht hat, Frankenstein. Aus diesem Treffen anno 1816 hat der Schweizer Komponist und Schlagzeuger Michael Wertmüller eine Oper gemacht.
Ich bin total auf der Suche eigentlich. Bin nach wie vor total ehrgeizig im Sinn, irgendwo an einen Punkt zu kommen, den man so noch nicht kennt, musikalisch jetzt.
Michael Wertmüller, gleich werden wir über die Uraufführung seiner Oper Diodati in Basel sprechen. Außerdem kommentieren wir das Urteil des BGH zum Mannheimer Loch. Wir sprechen über eine internationale Tagung in Berlin, über die Stolpersteine, die inzwischen in 24 Ländern verlegt sind, und über eine Kolonialismusdebatte im Bundestag. Und wir besuchen die Videonale im Kunstmuseum in Bonn. Als der Komponist Michael Wertmüller bei den Donaueschinger Musiktagen 2012 sein Stück Skip a Beat präsentierte, da stellte er, wie er es formulierte, die fundamentale Frage, wie man den expressiven Rausch ordnen bändigt. Der Schweizer Musiker hat unter anderem an der Swiss Jazz School Schlagzeug studiert und mit dem Free-Jazzer Peter Brötzmann zusammengearbeitet. Er hat Theatermusiken für Christoph Schlingensief komponiert. Jetzt hat das Theater Basel eine Oper von Wertmüller uraufgeführt, Diodati, unendlich, nach einem Libretto von Dea Lohr. Das Thema, das Jahr 1816, das Jahr ohne Sommer, ist es in die Geschichte eingegangen. In der Schweiz treffen sich unter anderem Lord Byron und Percy und Mary Shelley zusammen, die dort ihren berühmten Frankenstein-Roman schreibt. Wie daraus ein Stück Musiktheater wird, das wird uns gleich Franziska Stürz live aus Basel berichten. Doch zuvor ein kurzer Eindruck von der chorischen Klangfantasie, die Wertmüller in diesem Stück ausbreitet. Diodati unendlich von Michael Wertmüller, dirigiert von Titus Engel. Franziska Stürz hat für Fazit die Uraufführung in Basel erlebt. Sie ist jetzt live am Telefon. Frau Stürz, guten Abend.
Guten Abend.
Das Jahr 1816, Mary Shelley, Lord Byron, eine illustre britische literarische Gesellschaft in der Schweiz. Was erzählen denn Lea Lohr und Michael Wertmüller in diesem neuen Stück?
Sie erzählen viel. Das ganze Stück, kann man sagen, steht unter einem Motto, ich zitiere aus dem Libretto, very much, very big bang. Also da sind wir schon nämlich in auch dem wirklich skurrilen Aspekt dieses Ganzen. Es gibt eigentlich keine Handlung in diesem Stück, sondern zwei Erzählstränge. Das eine ist eben diese Zusammenkunft der genannten Personen im Jahr 1816 in der Villa Diodati am Genfer See. Und das andere ist aus der Sicht des Cerns heute eine Frage nach der Suche, ja, nach dem Ursprung des Lebens, nach dem Sinn des Lebens, wobei diese Sinnsuche auch sehr stark durch den Unterleib geht in diesem Text von Dea Lohr. Also da geht es ganz viel auch um das Reproduzieren. Und letztendlich spielt, also hat Lydia Steyer, die Regisseurin, das ganz gut hinbekommen, dass sie beide Elemente auf die Bühne gebracht hat. Also wir befinden uns eigentlich in einem Experiment, nämlich immer im Cern. Und dort wird dann eben experimentiert an diesen Figuren, an Lord Byron, an Mary Shelley, und die erzählen dann ihre Geschichten.
Das CERN, also ein Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, also ein physikalisches Thema auch, das da irgendwie zusammengeschoben wird. Funktioniert das denn?
Also es ist ein absoluter Rausch, ein Exzess. Ich komme mir selber vor, wie durch den Teilchenbeschleuniger gedreht. Es ist wirklich sehr, sehr schwer in Worte zu fassen, was da in diesen knapp 3 Stunden alles geschehen ist heute. Ich würde mal sagen, es ist etwas zwischen einem dadaistischen Nonsens, auch musikalisch, einem atonalen Experiment und eben Free-Jazz-Elementen, die auf große Oper hochpotenziert wurden von Michael Wertmüller. Es hat was von einem Requiem, denn es geht dann im zweiten Teil, also es hat 2 Teile. Nach der Pause läuft dieses Experiment aus dem Ruder und diese Figuren verselbstständigen sich, und es ist diese Thematik, diese Frankenstein-Thematik auch ständig präsent. sehr stark verkörpert durch die Mary, die sich wünscht, ihr totes Kind wieder zum Leben zu erwecken. Und wir erleben dann eben am Schluss so eine Apotheose. Das geht aber auch so ein bisschen in Richtung Rocky Horror Show. Es gibt da zwischendrin so Nummern, die sind wirklich absolut skurril. Da gibt es ein großes Koloratur-Solo der Claire Clairmont. Das ist eben die Stiefschwester von Mary, gesungen von Sarah Herschkowitz mit aberwitzigen Koloraturen, die ein Solo-Nummer mit dem Schlagzeuger von Steamboat Switzerland, das ist diese Band, mit der Michael Wertmüller gerne arbeitet, auf der Bühne dann bringt. Also das ist der einzige Zwischenapplaus gewesen in diesem sonst nahtlos in 23 auf Momentaufnahmen oder Bildern ablaufenden Abend.
Big Bang, also starke Situationsszenen. Findet denn die Regisseurin Lydia Steyer, die Sie ja schon erwähnt haben, Frau Stürz, findet sie denn auch starke Bilder? Beschreiben Sie doch mal ein bisschen, was Sie da gesehen haben.
Ja, es ist eben wirklich diese Versuchsatmosphäre, eine ganz, ganz starke Bühne von Florin Borg-Madsen, die so einen giftgrünen, schrillen Raum öffnet in einem weißen, kalten Labor, in einer weißen, kalten Laborumgebung. Und in diesem grünen Raum agieren eben dann die Solisten. Man muss auch Holger Falk als Lord Byron herausstellen, der also gerade sich da sehr, sehr stark entäußert. Es geht also auch so ein bisschen um was Dämonisches in ihm und diese Negierung aller Werte. Und die anderen versuchen also da irgendwie auch die Faszination von diesem Lord Byron auch irgendwie darzustellen oder sich von ihm zu lösen oder doch wieder von ihm angezogen zu werden. Die Figuren tragen eigentlich historische Kostüme, aber der Chor ist eben immer in so weißen Laboranzügen unterwegs. Und das ganze Ding läuft aus dem Ruder. Es gibt immer so psychedelische Elemente, die durch Videoelemente eingespielt werden. Da sieht man Hirnaufnahmen vom Gehirn und vom Herz, also wissenschaftliche Aufnahmen. Und das Ganze vermischt sich wirklich zu einem psychedelischen Rauscherlebnis, muss ich sagen. Dass einem zwischendurch muss man schmunzeln oder lachen, weil es sich irgendwo dem Rationalen entzieht. Und dann fasziniert es doch wieder sehr, sehr stark. Also Bühne und Musik passen in dieser Verrücktheit wahnsinnig gut zusammen.
Vielleicht auch noch ein Gedanke zur Musik. Michael Wertmüller, der Schlagzeuger, er ist ja in vielen Genres zu Hause. Also er sorgt musikalisch für Druck im Kessel, im wahrsten Sinne. Also er pumpt da so richtig Energie rein.
Ja, also er lässt es also zwischendurch ordentlich krachen. Da gibt es dann aber auch wieder stillere Teile, fast kammermusikalische. Da sind so Stereoeffekte in den Dialogen. Der Umgang mit der Sprache ist eben sehr perkussiv. Man merkt, er kommt vom Schlagzeug. Das geht manchmal ein bisschen sogar auf die Nerven, aber das soll es wahrscheinlich auch, soll manchmal auch ein bisschen wehtun. Dieses Stück hat dann wieder große ariose Teile, wie gesagt, die Chorszenen fast wie ein Requiem. Und dann kommen wieder so, also ganz, ganz stark setzt er auf die hohen Stimmen, die Extreme. Also auch bei den Männern, die singen ständig im Falsett. Und auch die Frauenstimmen glänzen eben durch äußerste Koloraturen, die gar nicht mehr aufhören. Also es ist wirklich sehr, sehr schrill.
Wir haben Titus Engel, den Dirigenten, schon erwähnt. Also insgesamt auch von den Musikern eine große, großartige Leistung.
Eine absolute Wahnsinnsleistung, das muss man sagen. Also das zusammenzubringen, das zu erarbeiten in dieser Komplexität, in dieser Vielschichtigkeit, das ist wirklich eine große Leistung hier am Theater Basel. Da muss ich den Hut ziehen. In das Ganze als Effekt, also es ist wirklich ein Erlebnis. Da ist viel Kunst drin. Es ist aber auch verständlich, wenn man Leute, die hier schon in der Pause gegangen sind, die sagen, es ist ihnen zu viel. Wie gesagt, es ist very much und very
und
Big Bang.
Diodati unendlich vom Komponisten Michael Wertmüller und der Dramatikerin Dea Loa, uraufgeführt am Theater Basel. Franziska Stürz, live aus Basel. Frau Stürz, Dankeschön.
Gerne.
Das ist ein bisschen abstrus. Künstler können eine Entstellung ihres Kunstwerkes verbieten, aber sie können nicht in jedem Fall Einspruch einlegen gegen die komplette Zerstörung. Dies wurde heute vom Bundesgerichtshof klargestellt. Streitpunkt war das Kunstwerk Hole for Mannheim der Künstlerin Nathalie Braun-Behrens. Die Installation zog sich im ehemaligen Athene-Trakt der Mannheimer Kunsthalle mit Öffnungen im Boden bzw. den Decken über alle 7 Geschossebenen. Für die große Neueröffnung im Juni 2018 ließen die Architekten den Gebäudeteil nun komplett entkernen. Er ist heute offen bis unters Dach. Die Arbeit von Braun-Behrens passte also nicht ins Konzept. Salopp formuliert, die Löcher sind weg. Die Kunsthalle durfte die Installation eliminieren. Ein Kommentar hören wir von Carsten Probst.
Als Nathalie Braun-Behrens ihre beiden Arbeiten in der Kunsthalle Mannheim 2006 und 2009 installierte, da konnte sie vermutlich nicht ahnen, dass sie schon ein paar Jahre später wieder zerstört werden würden. Schließlich waren die Arbeiten ziemlich aufwendig. 7 Geschossdecken und das Dach der Kunsthalle hatte sie dafür durchbohren lassen. Und der damalige Kunsthallendirektor Rolf Lauter gab ihr wohl auch das Gefühl, dass er die Arbeit künftig als ein spektakuläres Aushängeschild für das Museum verstehe. Das war sicherlich ein Hauptproblem in diesem Fall, denn wenn sich ein Museumsleiter nicht sicher ist, ob ein an seinem Haus fest installiertes Werk wirklich die 70 Jahre bis zum Auslaufen der Urheberrechtsbindung unverändert so bleiben kann, dann lässt er die betreffende Künstlerin eine Erklärung unterschreiben, in der sie zustimmt, dass das Werk in bestimmten Fällen auch zerstört oder beseitigt werden kann. Ob das Urheberrecht auch die Zerstörung eines Werkes umfasst, das war bis zum heutigen Urteil des BGH rechtlich strittig. Deswegen hat die Klage von Nathalie Braun-Behrens hier zum ersten Mal für grundsätzliche Klarheit gesorgt. Künstler dürfen die Zerstörung ihrer Werke verbieten. Sie haben einen Rechtsanspruch auf deren Erhalt, so der BGH. Das sollte ab heute also bei jedem Auftraggeber für eine künstlerische Arbeit angekommen sein. Die Kunsthalle Mannheim hatte im Fall Braun-Behrens die Werke zwar angekauft, sich aber eben nicht rückversichert, sie auch wieder beseitigen zu dürfen. Auch andere Arbeiten, so behauptete Braun-Behrens, habe sie damals an das Museum gegeben, die seien ebenfalls verschwunden. Auch hierüber gibt es keinerlei Unterlagen. Solche Schlamperei lässt das Kulturdezernat der Stadt Mannheim als Aufsichtsbehörde des Museums nicht gut aussehen. Warum erkennt der BGH, wie schon die Vorinstanzen, trotzdem nicht auf Schadensersatz für die Künstlerin? Im Einzelfall, so das Gericht, hat das Interesse des Gebäudeinhabers, ein Gebäude umzubauen oder anderweitig zu nutzen, eben Vorrang. In diesem Fall hätte, mit anderen Worten, der Plan, die Kunsthalle mit einem Neubau zu erweitern, am Erhalt des Werkes von Braun-Behrens scheitern können. Das Werk selbst sahen die Richter in seiner historischen Bedeutung nicht als überragend an, das Interesse der Stadt überwog somit in diesem Fall das der Künstlerin. Glück gehabt, kann man da nur an die Adresse der Stadt Mannheim sagen. Ein Freibrief für Tabula Rasa mit ungeliebter Gegenwartskunst ist dieses Urteil nämlich in keinem Fall. Genau genommen ist es das Gegenteil.
The Whole of Mannheim und das höchstrichterliche Urteil des BGH. Ein Kommentar war das von Carsten Probst. Eine wichtige Entscheidung ist heute im Bundestag gefallen. Die Abgeordneten haben mit großer Mehrheit dem umstrittenen Koalitionskompromiss zum sogenannten Werbeverbot für Abtreibungen zugestimmt. Und es wurde auch noch über ein Thema, ein wichtiges Thema debattiert, das Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben hatten, dass nämlich die Kolonialvergangenheit ebenso Bestandteil der Erinnerungskultur sein soll wie die NS-Vergangenheit und der DDR-Unrechtsstaat. Christiane Habermals hat die Debatte im Bundestag verfolgt.
Es ist das erste Mal in dieser Legislaturperiode, dass der Bundestag sich mit dem Thema beschäftigt. Und das, obwohl das Ziel der Aufarbeitung der deutschen kolonialen Vergangenheit sogar im Koalitionsvertrag steht. Da sei es doch traurig, so der kulturpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Hartmut Ebbing, dass die dringend notwendige Debatte darüber im Bundestag erst von der Opposition angestoßen werden müsse. Es sind die Grünen, die mit einem Antrag zur kulturpolitischen Aufarbeitung unseres kolonialen Erbes eine erste hitzige Diskussion unter den Abgeordneten auslösen. Hitzig deshalb, weil die AfD kräftig mitmischt. Die findet nämlich die ganze Rückgabethematik nicht nur völlig überflüssig, sondern auch unverantwortlich, beklagt AfD-Kulturpolitiker Marc Jongen.
Ja, meine Damen und Herren, es wird munter weitergehen mit dem Ausverkauf unseres Landes. Das wird inzwischen ganz unverhohlen angekündigt. Und einmal mehr wird hier in der deutschen Politik Moral oder besser Moralismus über das Recht gestellt.
Es gehe gar nicht um die Objekte selbst, so Jongen, sondern um die Kultivierung eines deutschen Schuldkomplexes, der am Ende die unkontrollierte Einwanderung afrikanischer Migranten rechtfertigen solle. In einer eigenen großen Anfrage wollte die AfD zudem wissen, ob die Bundesregierung Hinweise habe, dass die kuratorischen und konservatorischen Leistungen deutscher Museen bei der Aufbewahrung afrikanischer Kulturgüter denn in Afrika auch ausreichend anerkannt würden. Dem SPD-Abgeordneten Helge Lind platzte daraufhin der Kragen.
Geht's noch? Wo sind wir denn? Wir sind diejenigen, die uns mit der Schuld der Täter als deren Nachkommen auseinandersetzen wollen. Und jetzt werfen wir den Nachkommen der Betroffenen vor, die hätten unsere restauratorischen Leistungen bei gestohlenem Gut würdigen müssen. Nicht ernsthaft.
Aber gehen wir der Reihe nach. Kirsten Kappert-Gonter, bei den Grünen zuständig für das Thema Gedenkpolitik, will die Bundesregierung beim Wort nehmen. Deutschland leide unter kolonialer Amnesie. Die Verbrechen des deutschen Kolonialismus seien Teil der deutschen Vergangenheit und müssten endlich wirklich aufgearbeitet werden. Dazu brauche es mehr Geld für Provenienzforschung, eine gesetzliche Grundlage für systematische Rückgaben von geraubten Kulturgütern und vor allem auch einen nationalen Gedenkort für die Opfer des deutschen Kolonialismus. Und zwar in Berlin, dem Ort, an dem 1884 die Afrika-Konferenz stattfand, bei der die europäischen Mächte den afrikanischen Kontinent untereinander aufteilten.
Es geht darum, endlich einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem kolonialen Erbe zu finden. Wir brauchen, unabhängig vom Humboldt-Forum, eine zentrale und gut sichtbare Stätte des Erinnerns und des Lernens.
Klare Worte fand die Linkspartei. Der deutsche Kolonialismus sei ein Unrechtsregime gewesen und das müsse endlich auch so deutlich benannt werden, mahnte die Abgeordnete Brigitte Freihold.
Was für die NS-Terrorherrschaft gilt, gilt auch für die deutschen Kolonialverbrechen. Daraus folgen Konsequenzen für die Aufarbeitung. Anerkennung des Genozids an Herero und Nama, Entschädigung, Wiedergutmachung, Rückgabe geraubter Kulturgüter und nicht zuletzt die Sensibilisierung unserer Gesellschaft in der schulischen, politischen und kulturellen Bildung.
Denkmal ja, aber nicht an erster Stelle, argumentiert dagegen der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling. Davor müsse zunächst ein breiter gesellschaftlicher Diskurs geführt werden.
Es ist auch keinem damit geholfen, kurzerhand eine Erinnerungsstätte zu bauen. Die Entscheidung darüber kann nicht am Anfang einer Debatte stehen. Man nehme nur den Vorschlag von Professor Partzinger, einen Raum der Stille zum Gedenken an die Opfer von Kolonialismus im Humboldt-Forum einzurichten, womit er eine breite Diskussion ausgelöst hat.
So ähnlich sieht es auch Sozialdemokrat Helge Lind. Man müsse aufpassen, so Lind.
Dass wir nicht die Debatte hier und in den Feuilletons als elitären Diskurs führen, sondern dass wir es schaffen, eine nicht-eurozentrische Perspektive mehrheitsfähig zu machen.
Die Bevölkerung, so die Botschaft, ist noch nicht so weit. Oder ist es die Politik? Der Antrag der Grünen wird erst einmal an den Kulturausschuss überwiesen. Immerhin, die politische Debatte ist eröffnet. Die Diskussion hat den Bundestag erreicht, wenn auch zunächst nur den kleinen Kreis der Kulturpolitiker. Das Denkmal für die Ermordung der europäischen Juden Europas hat von der ersten Idee über unzählige parlamentarische Debatten bis zur Errichtung mehr als 15 Jahre gebraucht. Ganz so lange wird es mit einem Mahnmal an die Verbrechen des deutschen Kolonialismus hoffentlich nicht dauern.
Eine Debatte über die deutsche Kolonialvergangenheit im Bundestag, Christiane Habermals berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Dirigent Daniel Barenboim hat Anschuldigungen zurückgewiesen, er habe sich gegenüber Musikern aggressiv und launisch verhalten. Der 76-Jährige sagte der deutschen Presseagentur, die Vorwürfe zielten darauf ab, seinen Verbleib in Berlin zu verhindern. Barenboim ist Chefdirigent der Staatskapelle auf Lebenszeit, verhandelt aber derzeit mit dem Berliner Senat über eine Vertragsverlängerung als Generalmusikdirektor der Staatsoper nach 2022. Vor 3 Wochen hatte das Online-Magazin Fun mehrere ehemalige und aktive Mitarbeiter der Staatsoper anonym zitiert. Sie gaben an, unter Barenboims Verhalten gelitten zu haben. Der Solopaukist Willi Hilgers äußerte sich jetzt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.
Meine Gesundheit hat sehr darunter gelitten. Das fing an eben mit Bluthochdruck, der dann auch so weit letztendlich ging, dass ich tatsächlich ohne Beta-Blocker bei ihm, nur bei Daniel Barenboim, nicht mehr spielen konnte. Aber ganz zum Schluss, die letzten Jahre, war es dann tatsächlich so, dass ich schwere Depressionen bekommen habe und habe dann Antidepressiva nehmen müssen.
Die historische Witboi-Bibel darf an Namibia zurückgegeben werden. Das hat der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof entschieden. Die Vereinigung der Ältesten des Stammes der Nama hatte die Übergabe der geraubten Familienbibel und der Viehpeitsche an den Staat verhindern wollen. Der Stamm ist der Ansicht, dass die Objekte seinem Volk zustehen. Das Gericht entschied, dass der Rechtsstreit innerhalb Namibias zu klären sei. Bibel und Viehpeitsche waren im Jahr 1902 als Schenkung ins Stuttgarter Lindenmuseum gelangt. Namibia war von 1884 bis 1915 als Deutsch-Südwestafrika deutsche Kolonie. Das Museum Dalí Berlin muss wegen Urheberrechtsverletzungen 30.000 Euro an die Dalí-Stiftung zahlen. Das Museum hatte auf seine Ausstellung mit einem Video bei YouTube hingewiesen. Darin wurden surrealistische Motive des spanischen Künstlers mit Berliner Sehenswürdigkeiten kombiniert. Das Museum argumentierte, es habe sich nicht um ein Werbevideo, sondern um eine Hommage an Dalí gehandelt. Dem folgte das Gericht nicht.
Etwa 70.000 Stolpersteine gibt es, diese kleinen, knapp 10 mal 10 cm großen Metallplatten, die an verfolgte, vertriebene, umgebrachte Menschen in der Nazizeit erinnert. Hinter jedem Stolperstein steckt auch eine sorgfältige Recherche, ein Kunstprojekt als Teil der Erinnerungspolitik. Das, was der Künstler Gunter Demnig 1995 noch ohne amtliche Genehmigung begonnen hat, diese künstlerische Intervention im öffentlichen Raum, dies hat eine enorme Dynamik entwickelt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren Ländern, auch in Europa. Die Stolpersteine, die Stumbling Stones, sind jetzt ein Thema einer internationalen Konferenz in Berlin, organisiert unter anderem von Irmgard Zündorf vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und sie begrüße ich nun am Telefon. Frau Zündorf, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Projekt ist ein ganz großer Erfolg. Das kann man quantitativ belegen durch die große Zahl der Stolpersteine, die es ja gibt. Aber auch qualitativ durch die ganzen Diskussionen, die das Projekt angestoßen hat. Warum funktionieren denn diese Stolpersteine jetzt seit Jahren schon so gut?
Es wäre schön, wenn es darüber mal genauere Forschung geben würde, warum die so gut funktionieren. Aus meiner Sicht ist der Hauptgrund der, dass es partizipativ ist. Das geht nicht von einer Person aus, sondern wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn Sie einen Stolperstein legen möchten, wenn Sie eine Person recherchiert haben, die an einem bestimmten Ort gewohnt haben, dann können Sie selber das initiieren und auch einen Stolperstein legen lassen. Und dadurch kann sich einfach auch jeder oder jede an diesem Projekt beteiligen. Und ich glaube, das ist das, was das Projekt so interessant macht.
Und partizipativ bedeutet in diesem Fall dann auch dezentral natürlich.
Genau. Das würde ich sagen, ist auch der zweite Grund. Wir haben in Deutschland große, zentral, auch dezentral gelegene Gedenkstätten, die an den Orten, an den historischen Orten des Verbrechens sozusagen sind. Aber wir haben jetzt mit den Stolpersteinen auch eine Gedenkmöglichkeit, die in den Städten, im Alltag und sozusagen jeden Tag begegnen. Und das, würde ich sagen, ist auch der zweite Grund, warum sie so gut funktionieren. Sie sind nicht irgendwo weit ab, sondern sie sind Teil unseres täglichen Lebens.
Das Besondere an dieser Tagung, Frau Zündorf, ist ja, dass es eine internationale Tagung ist, dass also international über dieses Thema nachgedacht wird. Wie ist denn das Projekt international überhaupt wahrgenommen worden im Laufe der Jahre?
Also es ist langsam angefangen, das hatten Sie ja eben schon gesagt, Mitte der 90er Jahre, und seit den 2000er Jahren hat es so fast einen Boom gegeben und hat sich sehr, sehr stark ausgeweitet. Ich weiß nicht, ob Sie es gesagt hatten, inzwischen in 24 Ländern innerhalb Europas, aber auch inzwischen auch zum Beispiel in Südamerika, dass Stolpersteine gelegt werden. Einerseits auch wirklich für Verfolgte des Nationalsozialismus, aber andererseits wird das Projekt inzwischen adaptiert und auf andere verfolgten Gruppen übertragen, beziehungsweise andere Initiativen machen ähnliche Projekte, zum Beispiel in Russland mit der letzten Adresse, die dann allerdings nicht in den Boden eingelassen werden, sondern in Häuserwände.
Das sind also keine, wenn man so will, regionalen Unterschiede zum gleichen Thema, sondern das sind ganz unterschiedliche Anlässe, die aber die Idee aufgreifen.
Genau, die eben auch sagen, wir möchten an einzelne Personen erinnern im Stadtraum, nicht in einer Gedenkstätte, die auch wichtig ist, die natürlich mit einem Begleitprogramm, mit einem pädagogischen Programm viel umfangreicher informieren kann, sondern wir möchten auch vor Ort an den Städten, an denen Menschen jeden Tag vorbeikommen, über das Alltägliche der Verfolgung auch informieren.
Diese Tagung, die untersucht jetzt das Projekt Stolpersteine aus internationaler Sicht. Welche Fragestellungen werden denn da zum Beispiel erörtert?
Zum einen, wie wird das Projekt in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Kulturen aufgenommen? Lässt es sich eigentlich so einfach übertragen? Und es gibt ja schon auch bei allem Erfolg an dem Projekt auch Kritik daran. Mhm. Auch gerade daran vielleicht, dass dieser große Erfolg, diese Masse an Stolpersteinen vielleicht auch ein bisschen, also die Kritik benutzte Wörter wie, das ist jetzt so, so eine Gutmenschensache. Dann hat man einmal den Stein gelegt, dann fühlt man sich wohl und damit ist dann die Geschichte abgehakt. Das ist dann die Frage, wenn es dann irgendwann zu einem Ritual wird, das nur noch normiert ist, das so ja durchlaufen wird, geht dahinter die Geschichte eigentlich verloren? Interessiert man sich dann noch für die Geschichte oder interessiert man sich eigentlich in erster Linie noch für meinen Stolperstein?
Wie groß ist denn die Kritik überhaupt noch an den Stolpersteinen? In Deutschland, aber auch international, könnte ich mir vorstellen, gibt es ja da auch Einwände dagegen. Also in Deutschland ganz bekannt ja die Kritikerin Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München in Oberbayern, die hat verhindert, dass in München das ja stadtweit irgendwie verlegt wird.
Also auf den öffentlichen Stadtgrundstücken in München werden sie nach wie vor nicht verlegt, nur auf Privatgrundstücken in München. Das ist die Kritik, dass gesagt wird, dass diese Art des Gedenkens nicht angemessen ist, weil man da drauf rumläuft, weil es beschmutzt wird, also diese Steine. Aber die andere Kritik, die sagt, naja, aber sie sind da und wir gehen im täglichen Leben damit um. Sie werden beschmutzt, wir können sie aber auch wieder sauber machen. Dafür sind sie eben da, um uns ein bisschen ja aufzuwecken. Und selbst wenn sie schmutzig sind, kann man sich darüber ärgern und sie wieder sauber wischen und dann sich wieder damit auseinandersetzen.
Sauber wischen oder sogar am 9. November auch eine Kerze aufstellen, wie ich das schon gesehen habe.
Ja, die Menschen eignen sich diese Steine selbst in unterschiedlichster Art und Weise an. Und das ist auch im internationalen Kontext. Aber zum Beispiel in Polen wird es bisher noch kaum angenommen. Also es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Stolpersteine in Polen. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Gründe. Darüber werden wir, denke ich, auch hier auf der Tagung diskutieren. Ein Grund dürfte sein, dass in bestimmten Städten wie Łódź oder in Warschau die jüdische Bevölkerung vor dem Krieg so groß war, dass einzelne Steine dort anzubringen, ja, schon fast irrsinnig wäre. Und dementsprechend man dort vielleicht auch wieder andere Wege finden muss. Es gibt dann natürlich auch wieder die Kritik, warum macht das ein deutscher Künstler in Polen? Das ist vielleicht aus bestimmter Sicht dann auch wiederum nicht das Richtige. Darüber werden wir hier diskutieren. Alle Argumente weiß ich auch noch nicht. Andererseits hat man natürlich in Polen auch wirklich die großen Gedenkstätten an den Vernichtungsorten, die es ja so hier in Deutschland auch nicht gibt.
Das heißt aber, Sie rechnen auch mit Diskussionen durchaus. Also da werden auch auf der Tagung jetzt in Berlin ganz unterschiedliche Positionen, vielleicht auch kritische Positionen aufeinander prallen?
Wir hoffen auf jeden Fall auch, dass es kritische Positionen gibt. Also wir wollen das ganze Projekt natürlich auch kritisch hinterfragen und auch ein bisschen fragen, wie kann es weitergehen? Wohin kann das noch weitergehen? Kann man es noch irgendwie erweitern, verändern? Und ich denke zum Beispiel, was jetzt an einigen Stellen schon gemacht wird, dass es zusätzlich zu den Stolpersteinen dann virtuell abrufbar die entsprechenden Lebensläufe der Menschen geht, um die sich die Stolpersteine sozusagen ranken, dass man da einfach auch weitere Informationen bekommt. Eine der Hauptkritik ist ja, diese Stolpersteine, so wie sie da sind, geben keine weiteren Informationen. Und dass man das Ganze einbettet in einen größeren Kontext. Und ich denke, da ist noch viel möglich.
Eine internationale Tagung in Berlin zur internationalen Rezeption der Stolpersteine, unter anderem organisiert von Irmgard Zündorf vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Frau Zündorf, Dankeschön.
Bitteschön.
Zum 17. Mal findet in Bonn im Kunstmuseum die Videonale statt. Sie zeigt eine Auswahl aus aktuellen internationalen Künstlervideos. Diesmal sind aus mehr als 1100 Einsendungen aus 66 Ländern 29 Arbeiten ausgewählt worden. Rudolf Schmitz hat die Videonale besucht.
Eine Slideshow der Gewalt, der Armut, des Aufstands. Das Video des indischen Künstlers Surapura serviert eine Bilderflut aus immer schneller geschnittenen Fotosequenzen, die soziopolitische Ereignisse in Indien mit Popkultur kreuzen, bis uns Betrachtern die Luft ausgeht. Das ist der politisch gefährliche Jahrmarkt der Stimmungen und Emotionen. Aber diese Bildersplitter hinterlassen uns bei aller Faszination auch ein wenig ratlos. Klar jedenfalls ist, die 29 Videos in installativer Weise präsentiert auf prismenartigen Raumgebilden haben viel mit Politik zu tun. Mal bierernst, mal genderbezogen verspielt, mal sprachakrobatisch überdreht.
Weiß, weiß, weiß? Was ist das alles? Bin ich etwa wirklich gelb oder grün vielleicht? Am I really black? Bist du wirklich weiß? Oder blue-blau oder pink oder kleinkariert vielleicht?
Im Video-Hostel von Stefan Panhans sieht man 5 Darsteller und Darstellerinnen in einem Hostelzimmer, die nicht nur Körpergymnastik, sondern auch geistige Dehn- und Kraftübungen vollziehen. Es geht um alltäglichen Rassismus, um Konsumversprechen, um digitalisierte Selbstoptimierung, um Casting, Kunst und Schauspiel. Und um die Karriere- und Lebenswarteschleifen, in denen wir allzu oft gefangen sind. Nicht nur die Refugees, die Flüchtlinge.
Meist sind solche Rollen in solchen Filmen so aufgebaut, als ob man als Fugitiv, als Refugee, als Flüchtling...
Als Flüchtlingelingelingelingeling schon auf die Welt gekommen wäre. Pfefferling, Widerling, Fleckling, Schädling, Sorgling, Schützling, Schönling, Schwächling, Häfling... Flüchtlingelingelingelinge, Klingelinge.
Der Videokünstler Stefan Panhans hat eine Mischung aus Gameshow, Docu-Reality-Soap und Kammerspiel produziert. Sitzsäcke, Gymnastikbänder und Hanteln vor den Screens machen es zu einem Vergnügen, die 4 Hostel-Episoden zu verfolgen.
Also ich zitiere oft aus Werbeprospekten, aus Mails, aus redaktionellen Texten, aus Filmen und mache daraus so eine Cut-Up-Collage. Also das mag ich sehr gerne, weil diese Texte sind für mich so eine Art zeitgenössische Poesie.
Virtuelle Realität, also 3D-Brille aufsetzen, gibt es auf dieser 17. Videonale überhaupt nicht. Das lag diesmal, anders als sonst, an der mangelnden künstlerischen Qualität der eingereichten Arbeiten. Aber anscheinend hat die Tendenz zu eher konventionellen Erzählformen auch mit dem Wunsch zu tun, angesichts einer zersplitterten Welt nicht noch mehr Eskapismus zu befördern. Ein Video wie das von Clemens Wedemeyer zum Thema der Crowd Control Software, also der simulierten Steuerung von Menschenmassen, führt ohnehin schon in die Welt machtpolitisch genutzter Digitalisierung. Kuratorin Tassia Langenbach.
Wie wir damit heute schon vielleicht mit unseren Bewegungen im öffentlichen Raum kontrolliert werden, wahrgenommen werden, aufgezeichnet werden, wie Daten, die auch aus sozialen Medien zum Beispiel da mit reingespeist werden in diese Software, uns erkennen auf eine Art und Weise, die uns vielleicht gar nicht so lieb ist, die sehr umfassend sein kann. Mit diesen Daten wird umgegangen, diese Daten werden verarbeitet. In der Zukunft kann man sich vorstellen, dass damit auch noch weitergehend beeinflusst wird, wie wir vielleicht Menschen im öffentlichen Raum auch treffen. Das sind alles Möglichkeiten, die er in diesem Video durchspielt und einfach die Frage stellt, so, was machen diese Technologien eigentlich mit uns?
Inmitten der latenten Überforderung, die das aufmerksame Anschauen von 29 Videos bedeutet, sind es die einfachen Erzählformen und sorgfältig komponierten Bilder, die am nachhaltigsten beeindrucken. Wie das Video der Iranerin Mariam Tafakuri. Die Bilder stammen aus einem iranischen Krafttrainingsraum, traditionell ausschließlich Männern vorbehalten. Die Frau ist anwesend als Hand, als nackter Fuß, als Stimme, als Flüstern. Es ist eine Stimme, die sich gegen jede Ausgrenzung wehrt. Die Macht der Stimme und der Schrift montiert gegen rätselhaft geheimnisvolle Bilder. Mehr braucht es nicht, um der zersplitterten Wirklichkeit eine Vision von heilendem Bewusstsein und wünschenswertem Leben entgegenzuhalten.
Die 17. Videonale im Kunstmuseum in Bonn zu sehen bis zum 14. April, Rudolf Schmitz berichtete. Seit bald einem Jahr ist das Innenministerium, das Horst Seehofer leitet, nicht nur für das Innere des Landes zuständig, sondern auch für die Heimat, die deutsche Heimat selbstverständlich. Jetzt haben Fatma Aydemir und Hengamet Yagobar Farah eine Textsammlung zum Thema Heimat herausgegeben. Eure Heimat ist unser Albtraum. Es ist, so schreibt es der Verlag, ein Manifest gegen Heimat. Eine der Autorinnen, die Dramatikerin und Romanautorin Sascha Mariana Salzmann.
Ich wäre nie drauf gekommen, diesen Begriff überhaupt zu reanimieren. Der war ja fast tot. und hat was mit der politischen Entwicklung in Deutschland zu tun. Und es ist ein problematisches Wort auf Deutsch und das wissen auch alle und das spielen auch alle damit. Also auch als Autorin denke ich darüber nach, wie klingen Worte? Und dieses Wort klingt ekelhaft. Es klingt wirklich nach altem Mief aus Schränken, die die Deutschen nicht aufmachen wollen. Interessant, dass gerade dieser Schrank jetzt mitten vor die Kameras gestellt wurde. Ich persönlich würde sagen, ich bin irgendwo zu Hause. Und ich bin wirklich wahrscheinlich der millionste Mensch, der sagt, zu Hause ist bei den Menschen, die mir wichtig sind. Klar ist mein Zuhause auch Berlin, aber auch Istanbul und mehrere Städte.
Sascha Mariana Salzmann über Heimat, das Thema in der neuen Ausgabe unseres Kulturpodcasts Lakonisch Elegant. Warum braucht Heimat kein Ministerium? Eidemirs Antwort auf diese Frage in einem Berliner Bowling Center aufgenommen.
Die Sache mit Heimat ist, es ist ein total vages Konzept. Also wir könnten jetzt auf den Parkplatz hier gehen und 5 verschiedene Leute fragen, was ist für sie Heimat? Wir werden 5 verschiedene Antworten bekommen. Und deswegen erschließt sich mir nicht, warum es dafür ein Ministerium braucht. Also ein Ministerium ist ja dafür da, um Dinge zu verwalten. Wie willst du Heimat verwalten? Es ist eher ein Sehnsuchtsort. Es wäre, also dann kannst du auch ein Ministerium der Träume machen.
Mehr Geschichten über den Albtraum Heimat, über Zugehörigkeit und ungeklärte Gesellschaftsfragen hören Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Kulturpodcasts Lakonisch Elegant. Und den finden Sie auf iTunes oder Spotify oder auch über unsere Webseite deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In der FAZ analysiert Kerstin Holm Aspekte des Putinismus. Sie schreibt, die gesetzgeberischen Angriffe auf die Freiheit des russischen Internets haben durchaus ihr Gutes, findet der oppositionelle Publizist und Netzaktivist Fjodor Krascheninnikow. Nämlich, dass die russischen Machthaber ehrlich offenbarten, wie sie zur Gesellschaft stehen. Neue Gesetzesvorhaben zeigten, dass die fettglänzende Funktionärsvertikale, wie Krascheninnikow die Machtelite nennt, klar begreife, dass sie auf die Loyalität der Bevölkerungsmehrheit nicht mehr rechnen könne. Fortsetzung folgt auf dem Fuß in der Taz. Oder lesen Sie etwa erst die Taz und dann die Faz? Unter dem Titel »Verbrecher unter sich« meint dort Andreas Rüttenauer, manchmal scheint es einem die Welt, gemeint ist in diesem Fall nicht die Zeitung, sondern das runde Ding, nach dem diese sich benannt hat, ganz einfach zu machen. Schau mal, sagt sie dann, gemeint ist immer noch die Welt, der Putin hat dem Infantino einen Orden verliehen. Und man selbst braucht nur noch abzuwinken und zu sagen, das passt. Da hört man schon das taz-typische Aber-Trapsen. Aber, entfaltet es sich, Sportfunktionäre, die Herrscher über ein bewährtes System von Korruption sind, werden nicht nur im finsteren Russland hofiert. Na, wo denn wohl sonst noch? Im Sommer 2024, so Andreas Rüttenauer, findet die Fußball-EM in, na wo wohl, Deutschland statt. Bewerben, so Rüttenauer weiter, konnten sich die Deutschen nur, weil sie garantiert haben, dass in Stadionnähe nicht demonstriert werden darf, dass es Zonen gibt, in denen die Geschäftsinteressen der Europäischen Fußballunion UEFA Vorrang vor anderen Geschäften haben, und als besonderes Schmankerl hat die Bundesregierung der UEFA Steuerbefreiung für die Zeit des Turniers zugesichert. Wenn UEFA-Präsident Alexander Ceferin nach dem Turnier ein Bundesverdienst irgendetwas ans Revier geheftet würde, müsste man sich gewiss nicht wundern, meint Rüttenauer. Und sollte die Bundesregierung nicht von alleine auf die Idee kommen, den UEFA-Chef auszuzeichnen, hat sie gewiss ein offenes Ohr, wenn dieser einen Orden bei ihr bestellt. So die Taz, soll es Sepp Blatter auch gemacht haben. Der hatte schon 2005 ans Kanzleramt geschrieben, er erwarte eine Auszeichnung. Gefragt, getan. In derselben Taz kommentiert Dominik Bauer den brandaktuellen Fall einer zurückgezogenen Geschichte des Süddeutschen Magazins. Bauer meint, es erinnert auf den ersten Blick schon alles sehr an den Fall des Spiegelreporters Klaas Relotius. Und eine Berichterstattung in eigener Sache gibt es bislang nicht. Das nun wiederum stimmt nicht und kann nur glauben, wer die Taz vor der Süddeutschen liest. Da nämlich steht es groß auf der Medienseite, in eigener Sache. SZ-Magazin deckt Täuschungsversuch auf. Der betreffende Text wurde nicht veröffentlicht, heißt es da. Die Taz meint übrigens zu wissen, es habe sich um ein Stück über Beziehungen gehandelt. Der Redaktion, so nennen wir die Süddeutsche, waren die Unstimmigkeiten rechtzeitig aufgefallen. Die Zusammenarbeit mit dem Journalisten sei sofort eingestellt worden. Auch bei anderen großen Medien werden Texte des von der SZ gekündigten Autors geprüft, heißt es weiter. Für Zeit und Spiegel hat er in den vergangenen Jahren in deutlich größerem Umfang geschrieben. Derzeit steht dann noch, suche man das Gespräch mit dem Autor. Da lohnt sich für die süddeutsche Herausgeber die Lektüre des eigenen Feuilletons, in dem der Kulturphilosoph Ulrich Johannes Schneider daran erinnert, dass Michel Foucault vor genau 50 Jahren seinen berühmten Vortrag »Was ist ein Autor?« gehalten hat. Darin, so Schneider, erklärt Foucault den Autor als von denen produziert, die über Literatur sprechen. Werden entsprechend Sänger von denen produziert, die über Musik sprechen? Oder doch eher dadurch, dass sie über sich selbst sprechen? Zumindest für einen scheint Letzteres zu gelten, für Udo Lindenberg, der anlässlich der Tatsache, dass er Ehrengast der Trällerparade, selbst Zitat Süddeutsche Zeitung, namens Eurovision Song Contest ist, eben jener Süddeutschen in den Blog diktierte, ich laufe außer Konkurrenz und Nachschub immer schon.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.